Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter einen Abschnitt stellen aus dem Buch der Psalmen, und zwar uns den 90. Psalm heute anschauen. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Psalm 90, ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe denn die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie er zu fürchten ist? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch? Und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es ist meines Wissens heute das erste Mal in unserer 20-jährigen Gemeindegeschichte, dass kein Sonntag-Gottesdienst stattfindet. Ausgebremst wurden wir dabei durch einen Feind, den wir überhaupt nicht sehen können, der aber zunehmend das gesamte öffentliche Leben bei uns in Europa und mittlerweile auch in Amerika lahmlegt. Auf die gesamte Krise geben uns die Medien und die Politiker eine bestimmte Perspektive. Ja, sie schwanken zwischen der Ermutigung und Ermahnung zu Vorsichtsmaßnahmen, zwischen Warnungen, Beruhigungen und immer wieder dem Versuch, die Menschen einerseits dazu zu bringen, vorzubeugen, andererseits aber auch Panik zu vermeiden. Um das ganz klarzustellen, ich möchte vor allem zurzeit nicht mit Ihnen tauschen. Wie gut oder schlecht Sie diese Krise gemanagt haben, das werden wir vermutlich erst im Rückblick beurteilen können. Es gibt da eine Perspektive, die kommt in unserem Land definitiv zu kurz. Was hat eigentlich Gott mit dem Coronavirus zu tun? Beziehungsweise was passiert eigentlich, wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen und Gott in die Gleichung mit einbeziehen? Wenn wir die Weltgeschichte oder die Geschichte unseres Lebens selbst schreiben dürften, dann würden wir sehr wahrscheinlich keine Krisen darin vorkommen lassen. Aber wir schreiben nicht die Geschichte unseres Lebens und wir leben deswegen auch kein Leben ohne Krisen. In seinem Buch Gott im Leid begegnen schreibt der amerikanische Pastor Tim Keller Folgendes. Der Verlust lieber Menschen, Krankheiten, die unser Leben einschränken und irgendwann tödlich enden, Menschen, die uns enttäuschen, finanzielle Verluste und moralische Niederlagen, all dies werden sie früher oder später erleben, wenn sie ein normales Lebensalter erreichen. Keiner ist dagegen gefeit. Egal wie gut wir vorbeugen, egal wie gut unser Leben gestalten, egal was wir alles anstellen, um reich, gesund, beruflich erfolgreich und in Freundschaft und Familie glücklich zu sein, irgendwann kommt etwas, das unser schönes Leben beschädigt, ja ruiniert. Mit noch so viel Geld, Macht und Planung können wir es nicht verhindern, dass Tod, Krankheit, zerbrochene Beziehungen, finanzielle Katastrophen und 100 andere Übel über uns hereinbrechen. Das menschliche Leben ist furchtbar zerbrechlich, ausgeliefert an Kräfte, die zu stark für uns sind. Das Leben ist tragisch, intuitiv wissen wir dies alle. Und die unter uns, die sich mit Leiden und Schmerzen auseinandersetzen müssen, lernen nur zu bald, dass dies allein aus ihrer Kraft nicht möglich ist. Wollen wir nicht verzweifeln, brauchen wir alle Hilfe. Zitat Ende. Krisen kommen in unserem Leben vor. Und wir sollten Gott mit einbeziehen. Tim Keller schreibt hier, wir alle brauchen Hilfe. Und jemand, der das genau wusste, der war Mose. Er war ja der von Gott ausgewählte Anführer des Volkes. Er war dazu berufen, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten durch die Wüste ins verheißene Land zu führen. Er durfte so enge Gemeinschaft mit Gott haben, wie kein anderer Mensch auf der ganzen Welt zur damaligen Zeit. Und trotz dieser unglaublichen Stellung, trotz dieser unglaublichen Geschenke, die Gott ihm machte, durchlebte er sehr, sehr viele Krisen in seinem Leben. Einige dieser Krisen aufgrund eigener Sünden, viele andere Krisen aber auch, weil es einfach anstrengend war, Leiter eines so großen und so oft so unzufriedenen Volkes zu sein. Und vermutlich in einer dieser Krisen in seinem Leben schrieb er den 90. Psalm. Vielleicht hatte das Volk wieder einmal gemurrt. Oder sie hatten ihn sogar fast umbringen wollen, weil er ihnen nichts zu essen gab oder nichts zu trinken gab oder weil sie sonst ein Problem hatten. Viele Ausleger gehen auch davon aus, dass dieser Psalm geschrieben wurde angesichts der Erlebnisse, von denen wir in 4. Mose 20 lesen. Dort lesen wir erst davon, dass Moses Schwester Miriam starb, dann, dass Mose und Aaron sich so sehr versündigten an Gott, dass Gott sagte, beide dürfen nicht ins gelobte Land ziehen. Und dann starb auch ziemlich bald darauf Aaron und alle diese Schicksalsschläge musste Mose verkraften. Was auch immer die Krise war, in der Mose sich befand, in einer Situation seines Lebens schrieb er diesen 90. Psalm. Und es wird in diesem Psalm deutlich, dass im Angesicht der Krise es sehr wichtig ist, sich selbst daran zu erinnern, die richtige Perspektive auf dieses Leben einzunehmen. Unsere Gedanken nicht gefangen nehmen zu lassen von den Umständen, von all dem, was passiert, als wären die Umstände Gott selbst. Sondern stattdessen Gott, den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, in die Gleichung mit einzubeziehen und so eine neue Perspektive einzunehmen. Krisen in unserem Leben, die sind hart. Aber Krisen haben auch eine gute Seite. Denn Krisen bringen uns dazu, darüber nachzudenken, was im Leben wirklich zählt. Einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und daran erinnert Mose sich selbst und uns in diesem 90. Psalm. Mein Thema für diese Predigt ist die richtige Perspektive auf dieses Leben. Ich habe drei Punkte. Erstens, die richtige Perspektive zu haben, bedeutet zu erkennen, dass erstens nur Gott allmächtig ist. Zweitens bedeutet, die richtige Perspektive zu erkennen, dass wir ohnmächtig sind. Und drittens, zu erkennen, dass Gnade mächtig ist. Die richtige Perspektive zu haben, bedeutet zu erkennen, erstens, dass nur Gott allmächtig ist. Zweitens, dass wir ohnmächtig sind. Und drittens, dass Gnade mächtig ist. Mein erster Punkt, die richtige Perspektive zu haben, bedeutet zu erkennen, dass nur Gott allmächtig ist. Am Anfang seines Psalms schreit Mose von Gottes unglaublicher Allmacht. Wir sehen konkret vier Eigenschaften, die Gottes Allmacht ausmachen. Die ersten beiden finden wir in Vers 2. Dort schreibt Mose, ehe denn die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Wir sehen hier einerseits, dass Gott ewig ist. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Gott gab es schon immer und ihn wird es auch immer geben. Und andererseits sehen wir hier, dass Gott unabhängig von allem anderen ist. Alles andere ist abhängig von irgendetwas und schlussendlich von Gott, aber Gott ist unabhängig von allem. Er braucht nichts, um zu existieren. Er braucht nicht mal die Berge, das Größte und Mächtigste und Riesigste, was es auf dieser Welt gibt. Er braucht überhaupt nichts. Er ist unabhängig von allem anderen. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott. Dann sehen wir hier als drittes in Vers 3. Dort heißt es, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Wir sehen dort, dass Gott unsterblich ist. Während er über Tod und Leben entscheidet und auch dafür sorgt, dass wir Menschen sterben müssen, ist er jemand, der eben über dem Tod steht. Unsterblicher, ewiger Gott. Und das vierte, was wir sehen in Vers 4, Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Gott ist viertens zeitlos. Gott ist nicht an die Zeit gebunden. Manchmal fühlen wir Menschen uns ja sogar in der Zeit gefangen. Ja, jeder Tag, den wir verschwendet haben, den können wir nicht zurückholen. Wir würden ja manchmal vielleicht gerne in die Vergangenheit reisen und irgendeine Entscheidung anders treffen, damit unser Leben anders verläuft. Aber das können wir nicht. Gott steht über der Zeit. Vor ihm sind 1000 Jahre wie der gestrige Tag, und der vergangen ist und wie eine Nachtwache. Gott ist allmächtig, er hat alles in der Hand. Und es gilt für wirklich alles, auch für die negativen Dinge in unserem Leben. Wir lesen in Jesaja 45, Vers 7 zum Beispiel, dort sagt Gott über sich selbst: Ich mache das Licht und schaffe die Finsternis. Ich gebe Frieden und schaffe Unheil. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Und es gilt damit auch für alle Krisen in unserem Leben, die persönlichen und auch die globalen Krisen. Auch die Krankheiten, auch das Coronavirus steht unter Gottes souveräner Kontrolle. Und das dürfen wir niemals vergessen. Natürlich dürfen wir jetzt Gott nicht zum Verursacher des Bösen generell machen. Die Ursache für die Krankheiten in dieser Welt, die liegt in der Sünde, im Sündenfall. Wir haben gegen Gott rebelliert und deswegen gibt es Krankheiten in dieser Welt. Das heißt, es ist unsere Verantwortung, unsere Schuld. Aber das heißt auf der anderen Seite nicht, dass es außerhalb von Gottes Souveränität stattfindet. Gott in seiner Souveränität schickt auch Krankheiten, schickt auch Seuchen, schickt viele Dinge über diese Welt, aus denen wir ihn vielleicht manchmal gerne rausnehmen würden, weil wir dann denken, ihn dann noch zu verteidigen ist schwierig. Aber die Bibel sagt eindeutig, Gott ist souverän über wirklich alles und damit auch über die aktuelle Krise. Was bedeutet Gottes Allmacht für unser praktisches Leben? Wir sollten Gott mit einbeziehen, wenn wir über diese Welt nachdenken. Unsere Kultur ist ja säkular geprägt. Das ist ein Fremdwort, aber es bedeutet ganz einfach, dass die Leute in unserer Kultur, zumindest die meisten Leute in unserer Kultur, Gott nicht mehr mit einbeziehen, wenn sie über Dinge nachdenken. Wenn sie darüber nachdenken, woher Krankheiten kommen, wenn sie darüber nachdenken, wie man am besten ein Land regiert, wenn sie darüber nachdenken, wie sie am glücklichsten werden können, wenn sie darüber nachdenken, wie sie ihre Zeit verbringen, dann spielt Gott keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle. Vielleicht glaubt man noch an Gott, dass es ihn irgendwo gibt, dass er irgendwo im Himmel thront und über allem lächelnd waltet. Aber dass er wirklich regiert, dass er wirklich etwas mit unserem Leben zu tun hat, dass er wirklich mit einbezogen werden soll, wenn wir über Dinge nachdenken, und zwar egal über welche Dinge, das kommt heute nicht mehr vor. Der Mensch heute in unserem Land und im Westen generell denkt meistens säkular. Aber wir sollen nicht so sein. Mose erinnert uns daran, dass alles, was passiert, in der Hand des allmächtigen Gottes steht. Und deswegen sollen wir uns immer wieder daran erinnern, Gott mit einzubeziehen, wenn wir über diese Welt nachdenken. Gott hat alles in seiner Hand. Und ich glaube, das ist erstmal erschreckend. Wir haben vor einigen Wochen eine Predigt über Psalm 139 gehört und da schreibt der König David darüber, wie erschreckend für ihn diese Erkenntnis ist, dass Gott alles in der Hand hat, alles sieht, ihn völlig unter Kontrolle hat. David sagt, ich kann nirgends hin, ich kann nicht vor dir fliehen, wo soll ich hingehen? Aber gerade für uns als Christen ist es auch eine sehr ermutigende Wahrheit. Gerade letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass kein Haar von unserem Kopf fallen kann, ohne dass Gottes will. Das ist die Lehre der Bibel. Der Heidelberger Katechismus fasst das in Frage 1 und Antwort 1 eben so zusammen, dass kein Haar von unserem Haupt fallen kann, ohne dass Gottes will. Nichts in unserem Leben passiert aus Zufall, weil der allmächtige Gott alles in seiner Hand hat. Alles in meinem Leben ist in Gottes Hand und aus dieser Hand kann ich nicht rausfallen. Egal was passiert. Das dürfen wir als Christen wissen und das ist eine unglaublich ermutigende Wahrheit. Ja, bei allem, was passieren kann, bei dem Schlimmsten, was in deinem Leben passieren kann, heute, ist ja immer die schlimmste Konsequenz, dass du stirbst. Und wenn du stirbst, bist du dann bei Gott. Das heißt, aus seiner Hand kannst du, selbst wenn etwas passiert, was dich das Leben kostet, niemals rausfallen. Gottes Allmacht, sie ist auf der einen Seite erschreckend, aber sie ist auch unglaublich ermutigend. Und diese Ermutigung brauchen wir vor allem deswegen, weil wir anders als Gott nämlich überhaupt nicht allmächtig sind. Wir sind noch nicht mal in irgendeiner Weise mächtig, sondern wir sind in erster Linie ohnmächtig. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Die richtige Perspektive auf dieses Leben zu haben, bedeutet zu erkennen, dass wir ohnmächtig sind. Schauen wir uns nochmal die Verse 2 bis 4 an. In Vers 2 hatten wir gesehen, dass Gott ewig ist. Im Gegensatz dazu sind wir es nicht, sondern wir sind endlich. Wir hatten in Vers 2 gesehen, Gott ist unabhängig von allem. Er war schon vor dieser Schöpfung da, er braucht diese Schöpfung nicht. Ganz anders wir brauchen diese Schöpfung. Ohne die Luft können wir nicht leben. Ohne Essen können wir nicht leben. Wir sind abhängig von dieser Schöpfung und zuletzt sind wir natürlich abhängig von Gott. Wenn Gott bei uns den Lichtschalter ausknipst, dann sind wir im nächsten Augenblick nicht mehr da. In Vers 3 haben wir gesehen, dass Gott unsterblich ist und im Gegensatz dazu sind wir unsterblich. Sind wir sterblich? Ich lese nochmal Vers 3, dort heißt es, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Und dann als viertes haben wir in Vers 4 gesehen, Gott ist zeitlos und wir sind eben in der Zeit gefangen. Wir können nicht zurück in der Zeit, wir können auch nicht beschließen, wir wollen jetzt übermorgen leben, wir können keine Zeitreisen machen, alles funktioniert nicht, wir sind an die Zeit gebunden, Gott ist es nicht. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Gott und uns. Und dieser riesige Unterschied, der hat zwei Gründe. Der erste Grund für diesen riesigen Unterschied zwischen uns und Gott, der liegt darin begründet, dass Gott der Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe. Ja, selbst im Paradies, als zwischen Gott und den Menschen noch alles in Ordnung war, gab es bereits diesen großen Abstand zwischen Gott und den Menschen. Da waren die zeitlich gebundenen Menschen Adam und Eva und da war der zeitlose und ewige Gott. Beide lebten in einer wunderbaren Gemeinschaft miteinander, aber das bedeutete nicht, dass sie plötzlich auf einem Level waren. Gott war immer noch der ewige Gott. Und Adam und Eva waren immer noch die begrenzten Menschen. Aber es gibt zwischen uns und Gott heute eben nicht nur diesen Abstand zwischen Schöpfer und Geschöpf, sondern noch einen größeren Abstand. Beziehungsweise der Abstand, der schon da war, ist größer geworden, und zwar durch den Sündenfall. Jetzt lebte ein ewiger Gott, der heilig und gerecht ist. Und auf der anderen Seite lebten wir, die wir nicht nur zeitlich begrenzt sind, sondern die wir auch sündig sind, die wir ungerecht sind, die wir unheilig sind und schon von daher von Gott getrennt sind. Mose beschreibt das hier in bildhafter Sprache, wie dieser riesige Abstand zwischen Schöpfer und Geschöpf aussieht, vor allem seitdem wir in Sünde gefallen sind. Ich lese ab Vers 5. Du Gott lässt die Menschen dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Wir Menschen sind vergänglich. Wir Menschen sind völlig in Gottes Hand. Gott entscheidet, wie lange wir leben. Gott entscheidet, was in unserem Leben passiert. Gott kennt uns durch und durch. Er kennt sogar unsere geheimsten Sünden. Ja, und unser größtes Problem als Menschen ist nicht, dass der Abstand zwischen uns und Gott so groß ist, vor allem der geschöpfliche Abstand, sondern unser großes Problem ist, dass wir das nicht akzeptieren. Ja, das ist ja das Wesen der Sünde. Wir akzeptieren nicht unsere Begrenztheit, sondern wir wären selbst Gott. Wenn ihr euch erinnert an das Paradies, die Schlange hat damals Adam und Eva versprochen, wenn ihr diese Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und das hat bei ihnen etwas ausgelöst. Sein wie Gott. Wäre das nicht schön? Ja, das ist das Kernproblem von uns Menschen. Wir wollen unsere Ohnmacht nicht einsehen. Wir wären gerne alle allmächtig und wollen so sein wie Gott. Aber als wir so sein wollten wie Gott, ist der Abstand zwischen uns und Gott nur noch viel größer geworden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, gerade als Christen, wie groß dieser Abstand zwischen uns und Gott ist. Dass wir uns immer wieder daran erinnern, wie ohnmächtig wir sind, dass wir unser eigenes Leben überhaupt nicht in der Hand haben. Ja, wenn man allein schon Wissenschaftler fragt, die nicht an Gott glauben, die sagen, sehr wenig von deinem Leben hast du in deiner eigenen Hand. Viel davon, wie du lebst, wie es dir geht, hängt von äußeren Umständen ab, wie deinen Genen, wie deinem Elternhaus, wie Krankheiten, die du als Kind vielleicht bekommen hast oder auch nicht. Aber wir als Christen wissen, auch alles andere in unserem Leben liegt nicht in unserer Hand, sondern in der Hand eines anderen. Und das klingt für uns natürlich erstmal schlecht. Denn es ist mit Leiden verbunden. Ja, es ist ja nicht nur so, dass wir klein und begrenzt und ohnmächtig sind, sondern unsere Kleinheit, unsere Begrenztheit wird uns ja auch immer wieder schmerzlich bewusst, im wahrsten Sinne des Wortes. Gerade dann, wenn wir schwach sind, wenn wir krank sind, wenn es uns richtig dreckig geht. Die eigene Begrenztheit aufgezeigt zu bekommen, das ist alles andere als angenehm. Aber das Gute ist, dadurch wird unser Blick umgelenkt. Und wir fangen an zu fragen, was wirklich zählt. Zumindest sollten wir anfangen, diese Fragen zu stellen. Paulus beschreibt das mal, wie es bei ihm war, in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16. Er schreibt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, also wenn wir viel leiden durch Krankheiten und Verfolgungen und was auch immer, so wird doch der innere Mensch, also unsere Seele, Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus beschreibt hier, worum es wirklich geht. Dieses Leben ist nur die vorletzte Station unserer Existenz. Die letzte Station ist unsere Heimat im Himmel. Und immer wenn wir hier auf dieser Erde durch Leiden daran erinnert werden, dass das hier nicht unsere wirkliche Heimat ist, dann ist das gut, weil unsere Perspektive auf Gott gelenkt wird. Weil wir anfangen, Gott in unser Denken mit einzubeziehen, den wir vielleicht in Momenten, wo es uns gut, vielleicht sogar manchmal zu gut geht, gerne vergessen. Mose schreibt es hier folgendermaßen in Vers 12. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Luther hat an der Stelle übersetzt, und das ist, denke ich, die bekanntere Version von diesem Vers, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, und dieses Denken, dass wir klug werden, wenn wir darüber nachdenken, dass unser Leben endlich ist, das war in früheren Zeiten viel verbreiteter als heute. Übrigens nicht nur bei Christen. Im Römischen Reich war es üblich, dass ein Feldherr, wenn er einen Krieg gewonnen hat, einen großen Triumphzug machen durfte. Und dann zog er durch die Stadt und alle jubelten ihm zu. Und hinter ihm her liefen seine siegreichen Soldaten und vor ihm her auch. Und dann wurde in diesem Triumphzug noch alles mitgeführt, was erobert wurde und auch Kriegsgefangene. Und der Feldherr, der diesen Sieg errungen hatte, der ist auf einem Wagen gefahren, was von prächtigen Pferden gezogen wurde, oder der von prächtigen Pferden gezogen wurde. Und hinter ihm auf dem Wagen stand noch eine weitere Person. Die war nur dafür zuständig, ihm dauerhaft ins Ohr zu flüstern, bedenke, dass du nur ein Mensch bist. Und das Ziel dahinter war, dass eben so ein Feldherr sich nicht plötzlich für einen Gott hielt, nur weil er einen Krieg gewonnen hat. Bedenke, dass du nur ein Mensch bist. Und vor einigen hundert Jahren war es in vielen Haushalten Deutschlands üblich, dass man sich einen kleinen Sarg in die Wohnung gestellt hat. Und in diesem Sarg lag ein Skelett. Ja, es ist so ein Gegenstand. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich es ein bisschen gruselig. Sieht auch eher aus wie aus einer Geisterbahn oder einem Gruselkabinett. Aber das haben sich wirklich Leute in ihre Wohnung gestellt, um sich durch diesen, heute würden wir sagen Deko-Gegenstand, immer wieder daran zu erinnern, dass sie sterben müssen. Die hießen dann auch Memento Mori-Stücke, also bedenke, dass du sterben musst, Stücke. Die ungeistlichsten Momente in unserem Leben als Christen haben wir da, wenn wir uns selbst für stark halten. Wenn wir selbst denken, jetzt habe ich mein Leben unter Kontrolle. Ja, ich hatte schon manchmal Gedanken, dabei habe ich mich erwischt, wenn ich abends ins Bett gegangen bin und eigentlich noch beten wollte und so dachte, hast du heute eigentlich irgendwas, wofür du beten musst? Ja, wenn einem solche Gedanken hochkommen, dann zeigt es nur die vollkommene Überheblichkeit, die man an den Tag legt. Dass einem überhaupt nicht bewusst ist, wie ohnmächtig man ist, sondern dass man sich selbst für stark hält, weil man vielleicht gerade im Moment kein drängendes Problem hat, was einem so direkt vor Augen steht und weil man sich zurzeit stark und gesund fühlt. Aber das ist ungeistlich, so zu denken. Unsere Ohnmacht ist Realität, ob wir sie jetzt im Moment gerade fühlen oder nicht. Vielleicht wachst du morgen schon gar nicht mehr auf. Was weißt du denn, wenn du abends ins Bett gehst? Die ganzen Berichte über den Coronavirus, die haben dafür gesorgt, dass der Tod in der Öffentlichkeit sehr präsent ist. Normalerweise ist das heute ja nicht mehr so. Wir neigen in unserer Kultur ja dazu, den Tod zu verdrängen. Früher hat man viel öfter darüber gesprochen, er war viel präsenter. Aber heute wird er eher in den Hintergrund gerückt. Aber mittlerweile in den Nachrichten wird uns jede Stunde oder alle zwei Stunden erklärt, wie viel Neuinfizierte es in Deutschland gibt. Und dann wird auch eben immer wieder berichtet, wie viele Leute gestorben sind. Die Menschen müssen sich zwangsläufig damit auseinandersetzen, mit Zahlen zu Toten. Und es sollte für uns als Christen ein Gebetsanliegen sein, dass Menschen wieder anfangen, darüber nachzudenken, dass auch sie selbst sterben müssen und dass sie dadurch klug werden. Und für uns als Christen sollte der Grundsatz gelten, jeden Tag so zu leben, als wäre es unser letzter. Und als würden wir morgen vor Jesus stehen. Das bedeutet, bereit zu sein. Bereit zu sein dafür, dass wir sterben müssen. Denn wenn wir bereit sind, dann sind wir klug, sagt Mose hier. Unsere Ohnmacht ist eine ernüchternde Tatsache. Sie zu erkennen, ist oft mit Schmerzen verbunden und alles andere als angenehm. Aber sie ist auch ein Segen. Denn unsere Ohnmacht lenkt unseren Blick auf Gott, zumindest sollte sie das tun. Denn Gott ist nicht einfach nur der Allmächtige, der über allem steht, sondern er ist auch der Gnädige, der uns unendlich lieb hat. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Die richtige Perspektive zu haben, bedeutet zu erkennen, dass Gnade mächtig ist. In Vers 11 stellt Mose eine rhetorische Frage. Er fragt, wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie er zu fürchten ist? Ja, obwohl uns allen immer wieder bewusst wird, wie ohnmächtig wir sind, haben wir keine Ahnung, wie es ist, den Zorn Gottes abzukriegen. Und das ist auch gut so. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Obwohl Mose hier diese rhetorische Frage stellt, rhetorische Fragen verlangen ja meistens nicht nach einer Antwort, gibt es auf diese Frage eine Antwort. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie er zu fürchten ist? Es gibt genau eine Person, die das erkennt. Die weiß, wie stark der Zorn Gottes ist. Die weiß, was es bedeutet, den Zorn Gottes in seiner vollen Wucht abzukriegen. Und diese Person ist der Sohn Gottes selbst. Jesus kennt die Stärke des Zornes Gottes. Jesus weiß, wie schwer sein Grimm lastet. Damals, als Jesus am Kreuz hing und gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Moment, an dem er Gottes Zorn trug. Für dich und für mich, damit wir Gottes Zorn nicht schmecken müssen. Das ist die unglaubliche Gnade, die wir in Jesus Christus erlebt haben, von der Mose durch die ganzen Opfer nur einen ganz kleinen Vorgeschmack hatte. Aber die Gnade, die wir kennen dürfen, dass wir trotz unserer Ohnmacht, trotz unserer Sünde, obwohl unsere Trennung von Gott nicht nur die Trennung zwischen Schöpfer und Geschöpf ist, sondern obwohl diese Trennung eben noch viel größer ist, dass wir trotzdem einen Gott haben, der nicht einfach nur allmächtig über allem thront, sondern der allmächtig für uns einsteht. Und der seinen eigenen Sohn aus Liebe für uns opfert und ihn stellvertretend für uns seinen Zorn schmecken lässt. Deswegen gibt es für uns Gnade. Und Mose beschreibt diese Gnade in den Versen 13 bis 15. Er schreibt, kehre zurück, o Herr, wie lange noch? Und hab Erbarmen mit deinen Knechten, sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Mose bittet Gott um Gnade. Und es bedeutet, dass unsere Ohnmacht nicht das letzte Wort hat. Keine Frage, auch als Christen erleben wir Krankheiten und Leid. Und jetzt in der ganzen Corona-Krise erleben wir das genauso wie Nicht-Christen. Wir können genauso krank werden. Und selbst wenn wir nicht krank werden, haben wir genauso wie alle anderen Menschen darunter zu leiden, was alles an Maßnahmen ergriffen wird. Die Folgen müssen wir genauso tragen. Aber was auch stimmt, ist, dass wir schon hier auf der Erde Gottes Freundlichkeit sehen. Die vielen Dinge, mit denen er uns versorgt, auch in unserem Leid. Auch wenn wir unsere Ohnmacht spüren, sehen wir trotzdem tagtäglich unglaublich viele Gaben seiner Freundlichkeit an uns. Aber oft sind wir blind dafür und deswegen betet Mose in Vers 16, lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden. Und selbst wenn alles in diesem Leben hier drunter und drüber geht, eines Tages werden wir dann bei ihm in der Herrlichkeit die volle Gnade bekommen. Und deswegen heißt es dann am Ende von Vers 16 auch, und deine Herrlichkeit zeige ihren Kindern. Ja, für Mose war das noch weit weg. Er wusste, dass die Generation das Land nicht niemals sehen wird. Sie waren in der Wüste und Gott hatte gesagt, wegen dem ganzen Ungehorsam werden erst eure Kinder das verheißene Land sehen. Und wenn wir das Alte Testament lesen, sehen wir, das verheißene Land ist ein Bild für den Himmel. Und deswegen betet Mose hier dafür, dass die Kinder dann einmal die Herrlichkeit sehen. Damals für sie war das nur ein irdisches Land. Für uns heute ist es unsere endgültige Heimat bei Gott im Himmel. Du bist ein ohnmächtiges, aber begnadigtes Kind des allmächtigen Gottes. Und immer wenn Krisen kommen, entweder persönliche Krisen oder globale Krisen, dann gilt es nicht zu verzweifeln. Es war im Jahre 1948, da wurde C.S. Lewis gefragt, wie man als Christ darauf reagieren soll, dass jetzt weltweit eine akute Bedrohung durch die Atombombe herrscht. Und er schrieb ein Essay zu dieser Frage und ich möchte daraus zitieren. Er schreibt eben über Atombomben, aber ich glaube, dass man das genauso auf Krisen wie jetzt die Corona-Krise anwenden kann. C.S. Lewis schreibt, lasst uns nicht den Fehler machen zu denken, es hätte in der Weltgeschichte noch nie eine Situation wie diese gegeben. Glaube mir, du und alle, die du gerne hast, sind schon vor der Erfindung der Atombombe auf den sicheren Tod zugesteuert. Und auch schon vorher sind viele Menschen auf sehr unangenehme Weise gestorben. Wir leben schon immer in einer Welt, in der der Tod uns nicht zufällig trifft, sondern ganz sicher. Deswegen möchte ich zuerst anmerken, dass wir uns zusammenreißen sollten. wenn wir alle durch eine Atombombe sterben, oder eben durch den Coronavirus, dann sollte die Bombe uns erwischen, während wir vernünftige Dinge tun. Beten, arbeiten, lehren, lesen, Musik hören und vieles weitere. Und nicht während wir wie verängstigte Schafe in der Ecke kauern und über Bomben oder eben Viren nachdenken. All diese Dinge mögen unseren Körper zerstören, aber sie sollten nicht unser Denken in Beschlag nehmen. Zitat Ende. Und das bedeutet für unser Leben eben auch, dass wir uns von solchen Dingen nicht in Beschlag nehmen lassen sollten. Weil wir eben eine andere Perspektive haben. Weil wir wissen, dass nichts durch Zufall geschieht. Weil wir wissen, dass nichts außer Kontrolle ist, sondern dass alles in der Hand unseres allmächtigen Vaters im Himmel ist. Und das bedeutet für dein Leben, auch falls es in den nächsten Wochen irgendwie außergewöhnlich sein sollte, nutze die Zeit. Nutze die Zeit, die du hast, auch jetzt. Wir sind ja eigentlich gerade in einer Reihe durch den Epheserbrief und da wären heute eigentlich einige weitere Verse dran gewesen aus Epheser Kapitel 5. Unter anderem auch der Vers 16. Epheser Kapitel 5, Vers 16. Und dort lesen wir: Kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wir sollen die Zeit, die wir haben, richtig nutzen. Auch das ist eine der Konsequenzen, wenn wir wirklich verstanden haben, unsere Tage richtig zu zählen. Wirklich darüber nachzudenken, dass wir eines Tages sterben müssen und dass wir nur eine begrenzte Zahl von Tagen zur Verfügung haben. Ja, wir haben ja wirklich einige in der Gemeinde, die entweder Schüler oder Studenten oder Lehrer sind. Und möglicherweise, ich weiß nicht, wie es läuft, haben wir jetzt für einige Wochen deutlich mehr Zeit als sonst zu Hause. Und da stellt sich die Frage, wie nutzt man diese Zeit? Nutzt man diese Zeit, um irgendwelche Dinge zu machen, die keinen Ewigkeitswert haben? Oder nutzt man diese Zeit für Dinge, die man schon immer vielleicht mal machen wollte, von denen man schon immer mal gedacht hat, müsste ich eigentlich mal? Ein gutes Buch lesen, mehr in der Bibel lesen, mehr für die Leute in der Gemeinde zu beten. Alles sind Dinge, zu denen ich euch ermutigen möchte. Nutzt die Zeit, gerade wenn ihr in den nächsten Wochen mehr freie Zeit haben solltet. Sollte es andersrum sein und ihr macht euch Sorgen, ihr macht euch Angst, ihr habt Angst, weil vielleicht euer Job in Gefahr ist durch die Krise oder ihr das befürchtet. Weil ihr vielleicht mehr arbeiten müsst, weil ihr im Gesundheitssektor beschäftigt seid. Weil ihr Angst habt um euer Geld, weil ihr nicht wisst, was mit den Finanzen und mit der Wirtschaft passieren wird. Dann erinnere dich daran, dass du ohnmächtig bist. Aber dass du ganz fest in der Hand des Allmächtigen stehst, der alles andere ebenfalls in seiner Hand hat. Und deswegen schreibt Mose auch in Vers 1, von Psalm 90. Noch bevor er irgendetwas von der Allmacht Gottes schreibt und der Ohnmacht von uns Menschen: Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Amen.